was gesagt werden soll, das ist zum Thema Symbol und Allegorie. Ja. Eben die Frage. Und zwar, wenn ich ein Zeichen habe und etwas, das dieses Zeichen bezeichnet. Zum Beispiel, ich habe einen Hund und ich sage, ich zeichne einen Hund und sage, dass diese Zeichen eines Hundes bezeichnet den Hund, der frei läuft und wird, ja, was auch beißt. Und zwar so, dass dieser Hund, den ich gezeichnet habe, sieht gewissermaßen so wie der reale Hund. Nicht ganz, aber es gibt eine Ähnlichkeit. Es gibt eine mimetische Ähnlichkeit. Man kann sagen, in der Frage, in der Sprache der frühromantischen Theorie des 18. Jahrhunderts, es gibt eine wesensmäßige Komplizenschaft oder eine Beteiligung des Zeichen am Bezeichneten. Ja, man kann sagen, dass sozusagen in einer gewissen Hinsicht das Zeichen am Bezeichnete beteiligt ist. Ja? Es ist sozusagen nicht ganz, ja? Aber eine Seite ist da. Ja? Eine Seite ist da. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie Da Vinci Code gesehen haben. Ja? Ich habe das Buch gelesen, ich habe den Film gesehen. Dort, haben Sie gesehen? Ne? Das ist ein absolut genialer Film. Insofern, dass er diese ganze Problematik ganz gut darstellt. Dort ist die Frau, ja, nicht wahr? Zwei Frauen, ja, meine ist Maria Magdalena, meine ist die Heldin, ja. Und was sie verkörpern und was sie symbolisieren, das ist die Feminität, das ist die Weiblichkeit. Also wir haben eine Frau und sie verkörpert die Weiblichkeit. Die Weiblichkeit ist nicht ganz die Frau. Ja, die Weiblichkeit ist ein viel größeres Prinzip. Ja, es ist ein Weltprinzip. Das ist ein Prinzip der Materie. Ja, das Materielle schlechthin. Aber indem diese Frau eine Frau ist, verkörpert sie nicht nur oder symbolisiert sie nicht nur oder bezeichnet sie nicht nur die Feminität als solche, sondern partizipiert auch an dieser Feminität. Ja? Sie ist auch ein Teil dessen, was sie bezeichnet. Ja? Sozusagen, wenn man diese zwei Beispiele nimmt, dann versteht man, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Und die ganze Geschichte geht in die Richtung, dass Goethe sagt zum Beispiel, und gegen Goethe ist diese Schrift gerichtet. Ja, gegen Goethes Theorie des Symbolischen, die dann von Hegel und von Schelling und von allem wieder aufgenommen ist, sozusagen Gesetz geworden ist für den deutschen Idealismus. Und deutsche auch literarische Kritik in diesem Sinne, je mehr das Zeichen beim Bezeichneten partizipiert, desto besser. Desto besser für dieses Zeichen sozusagen. Das heißt, wenn ich wie Goethe, ich weiß nicht, Gedichte über Italien schreibe, und Italien ist ein sinnliches Land, ja, so das vorgestellt, dann müssen diese Gedichte auch sinnlich sein. Ja. Wenn die Gedichte selbst nicht sinnlich sind, das heißt, nicht an der Sinnlichkeit Italiens partizipieren, zumindest im Sinne der Sinnlichkeit als solche, dann sind sie unpoetisch. Ja, das sind so formelhaft. Ja. Das sind tot, innerlich tot. Ja. Die sind defizitär. Sie sind von der Seele, vom Geist Italiens, vom Gefühl nicht erfüllt. Sie sind leer. Und daraus entsteht ein gewisser, fast reflektorischer Beziehung zum Text und zum Bild. Ja? Das Bild muss lebendig sein. Das Gedicht muss vom echten Gefühl erfüllt sein. Die Kunst muss sozusagen das, worüber sie ist, auch verkörpern. Ja? Die Kunst muss daran partizipieren, was der Gegenstand dieser Kunst ist. Und das ist die Theorie des Symbols. Ja? Ich sage, das Symbol ist eben ein Zeichen, das so weit wie nur möglich am Gegenstand des Bezeichnenden partizipiert. Ja, praktisch beinahe eine Einheit mit dem Bezeichnenden bildet. Und übrigens auch für Goethe war die Frau so ein absolutes Symbol. Ja, endet Faust mit ewig weiblich, zieht mich hinan, glaube ich. Und dieses ewig weibliche, das ewig ist, ja, nicht wahr? Also jeder sterbliche, weibliche Gestalt übersteigt, wird gleichzeitig durch eine Margarete, ja, nicht wahr? Goethe Margarete, durch eine bestimmte Gestalt auch symbolisiert. Ja? Symbolisiert bedeutet nicht nur bezeichnet, sondern auch verkörpert. Es ist ein Begriff des Symbols, als etwas Erfülltes vom Bezeichneten. Und dieser Begriff des Symbols liegt bis jetzt unserer weitgehend unserer Rezeption der Kunst zugrunde. Ja, auch wenn man in Feuilleton Kritiken liest, man sagt immer, ah ja, das war ein schlechtes Spektakel, weil dieses Spektakel war leer, tot, ja. War keine richtige Emotion, keine richtige Helden, keine richtige Leidenschaft. Ja, das war so formell. Ja. Jetzt kommen wir zu Kunst zurück. Ja. Nehmen wir an, ich mache so ein schwarzes Quadrat, ja, schwarzes Quadrat, und sage, das ist ein Kunst. Ja. Ist es legitim? Es ist legitim, ja. Klar. Ich mache so eine Konvention und ich sage, an diesem Augenblick, wenn ich so ein Quadrat sehe, ist es der Punkt. Das ist kein Problem. Mit diesen Zeichen können wir leicht umgehen. Und zwar, wir gehen mit diesen Zeichen um, genauso wie mit dem Wort Hund umgehen. Denn das Wort Hund hat keine wissensmäßige Partizipation am Punkt als solchen. Ja? Zwischen dem Wort Hund und dem Punkt als solchen klafft eine Kluft, die unüberbrückbar ist. Okay. Und das ist das Prinzip Allegorie. Das Prinzip Allegorie ist ein Prinzip der Nichtbeteiligung des Zeichens am Bezeichneten. Und es gibt dieses berühmte Werk, das auch absoluter zu gleicher Zeit gemacht hat, als dieser Text von Benjamin über das Trauerspiel. Das sind die Bilder von Magritte, ja, wo Magritte nichts anderes sagt, dass ein Symbol eigentlich Allegorie ist. Er sagt, das ist kein Apfel oder das ist keine Pfeife, bedeutet nichts anderes als das Bild einer Pfeife ist kein Symbol der Pfeife, sondern Allegorie der Pfeife. Und das Bild eines Apfels ist eine Allegorie des Apfels und nicht das Symbol des Apfels. Genauso wie zum Beispiel eine Schlange, die sich im Schwanz beißt, ja, ist Allegorie der Weisheit. Ja? Oder eine junge Frau, deren Augen verbunden sind, ist eine Allegorie der Justiz. Ja. Von dieser Frau fragen wir nicht, ob sie gerecht denkt oder die Gerechtigkeit in sich verkörpert, ja? Sondern sie ist allegorisch in Bezug auf die Justitia. Sie verkörpert die Justitia nicht, sondern sie bezeichnet die Justitia nur. Hier wird der Frau also benutzt nicht als Symbol. Als Symbol ist sie benutzt im Falle der Weiblichkeit oder zum Beispiel wie in Frankreich, Marianne, weil das ist die Nation ist und mit Nativität verbunden, sozusagen ein Symbol der französischen Nation, ja, was man mit Geburt und so weiter zu tun hat, sondern hier die Frauenfigur ist benutzt als Zeichen. Das könnte ein schwarzes Quadrat sein, genau so. Ja. Es gibt keine wesensmäßige Beziehung zwischen dieser Konfiguration und dem, was das bezeichnet. Damit man versteht, was Benjamin mit allem diesem, was Sie richtig dargestellt haben, sagen wir, man muss das sozusagen kontextualisieren in der Kunst seiner Zeit. Ungefähr zu dieser Zeit beginnt sich eine Bewegung abzuzeichnen, die man unterschiedliche Weise bezeichnen kann. Das ist die Bewegung der Herauslösung von Signifikanten, von Signifikaten, des Zeichens von Bezeichnenden. Das beginnt mit Magritte, aber nehmen wir praktisch alle Standardbeteuerungen der Künstler von heute, ja? Sagen wir jemand wie Gerhard Richter zum Beispiel, ja? Tonangeben, also das erfolgreiche. Der sagt, meine Bilder bezeichnen zwar eine Emotion, aber sie sind kalt, ja? Sie haben keine Emotion. Sie bezeichnen nur bestimmte Gefühle und bestimmte Figuren, aber sie verkörpern sie nicht. Ja? Sie sind in Bezug auf die Gefühle völlig neutral. Ja? Benjamin würde sagen, sie sind nicht symbolisch, sondern allegorisch. Das heißt, diese Opposition zwischen Symbol und Allegorie benutzt Benjamin, um eine Sprache zu entwickeln, die diesen Effekt, ja, der schon sozusagen vorausgesehen war bei Magritte, ja, dieser Effekt der Herauslösung des Zeichens von Bezeichnenden, die Bildung einer Kluft zwischen ihnen, zu beschreiben. Und er beschreibt sie als einen Weg zurück vom Symbol zu Allegorie. Das heißt, wenn die Ästhetik von Goethe und des deutschen Idealismus war ein Weg von der Allegorie zum Symbol, das heißt, man wollte tote, leere Begriffe, tote, leere Zeichen mit Leben erfüllen. Ja. Sie sozusagen lebendig motivieren, eben halt romantisch, emotional zu besetzen. Und da kommt so eine heiße Phase. Ja. Die heiße Phase, das ist die Romantik. Ja. Und was jetzt Benjamin feststellt, diagnostiziert, ist eine Abkühlung. Ja, eine Abkühlung des Symbols. Ja, das Leben geht weg. Ja. Das Leben geht weg. Das Zeichen entleert sich. Ja, wird wieder kalt, wieder neutral und wieder konventionell. Ja, in Bezug auf das Bezeichnen. Das heißt, allein kulturell kodiert, allein zivilisatorisch verankert, jenseits eines natürlichen Bundes. Ja, es gibt keinen natürlichen Bund zwischen Zeichen und der Bezeichnung. Und das ist der Ausgangspunkt für die Trauer, ja, weil sozusagen das ist wieder tot. Ja. Das Symbol stirbt. Ja. Das Symbol stirbt. Das Symbol stirbt, das Leben geht weg, ja. Es bleibt die Mumie. Ja. Das ist so wie, es bleibt die Leiche. Das ist so wie die Mumien vom Pharaos. Ja. Irgendwann war es ein Pharao da, ja, und dann war der Pharao tot. Und dann, Sie wissen, dass es sehr kompliziert ist, auch, dass ein Mensch eine ägyptische Mumie zu machen. Ja? Das sind so komplizierte Geräte, die viel komplizierter aussehen als Geräte, die man in einem guten französischen Restaurant bekommt, um Shellfish ja zu essen. Ja? Das ist, man muss ja rausholen, so aus den Knochen bestimmte Partikel ja, und so, und dann diese Partikel dann wieder, diese Löcher wieder füllen mit ganz anderen Substanzen. Das ist extrem komplizierter Prozess. Und dann, und das ist das Prozess, wie aus einem Symbol eine Allegorie wird. Ja? Das heißt, aus dem lebendigen Pharao, und was ist der lebendige Pharao? Der lebendige Pharao ist ein Symbol des Staates. Aber jemand, der diese Stadt lebendig hat, de facto verwaltet. Er verwaltet diesen Staat und symbolisiert diesen Staat gleichzeitig. Wenn aber er durch den Prozess der Mumifizierung durchgegangen ist, dann bezeichnet er den ägyptischen Staat, aber verwaltet diese Stadt nicht mehr. Das ist ein gewisser Anlass zu trauern. Ja. Und eben das ist die sublime Trauer. Ja. Das ist nicht der Trauer. Es gab so eine gewisse Zeit, wo das Thema der Trauer und Trauerarbeit, ja, das Ganze sehr populär war in Deutschland. Man hat sehr vieles darüber geschrieben. Und da wurden diese Texte wurden mobilisiert aber irgendwie Texte entfremdet. Ja. Es geht nicht um eine reale Trauer sozusagen im Lebenszusammenhang. Ja. Es geht um eine sehr, sehr spezifische, sehr sublime Trauer. Es geht um die Trauer der sozusagen der Verwandlung des Symbols in die Allegorie. Ja. Es geht um die Entleerung und Verlust des Zusammenhangs zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten. Übrigens, das ist das Thema des schwarzen Kuchs. Ja. Nichts anderes. Das heißt, sozusagen, das ist diese Ambivalenz zwischen Symbol und Allegorie. Ist das Zeichen immer noch eine Verkörperung von irgendetwas oder schon ganz leer? Ja, das ist die große Frage. Und das ist die Frage, mit der auch die heutige Kunst dezidiert arbeitet. Ja? Wie gesagt, jeder Künstler sagt, das, was ich benutze, sind nur Zeichen, die haben kein Leben, aber vielleicht doch, ja. Ja, das ist dieser Also die heutige Kunst arbeitet sozusagen in der Zone der Ambivalenz zwischen Symbol und Allegorie hauptsächlich. Und interessanterweise war die Allegorie auch lange Zeit der Slogan der amerikanischen Postmoderne. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es ein Buch Beyond Representation, Allegories of Modernity, von Brian Willis. Da war der erste Manifest, bedeutende Manifest der Oktobergruppe, der neuen Generation der Oktobergruppe. Und durch den Verweis auf Benjamin wurde eben formuliert, dass der Abkehr von klassischer Moderne, und klassische Moderne war sicherlich für amerikanische Kunst damaliger Zeit auf der einen Seite Pollock und Rothko, ja, auf der anderen Seite Barnett Newman. Ja. Und beide haben behauptet, Newman zum Beispiel, dass meine dieser Streifen, ja, die er macht, ja, die bezeichnen nicht nur das ist ein Thema, das wir haben schon mal. Die bezeichnen nicht nur das Erhabene, sondern sie sind es. Ja? Das ist es. Also, wenn ich das sehe, es ist halt nicht bloß eine Matratze, ja, wie man denken könnte. Ja? Schlecht bemalte Matratze. Nein. Ich spüre unmittelbar das Erhabene. Ja? Ich muss nicht wissen, dass das Erhabene bezeichnet. Ich spüre das direkt. Das heißt, es ist ein Symbol des Erhabenen und nicht die Allegorie des Erhabenen. Ja? Das ist genau der Punkt, wo die Kritik ansetzt, ja, an dieser Praxis. Und genauso mit Pollock. Ja? Es ist nicht nur Ausbruch meines Unbewussten, es ist nicht nur ein Akt der Spontaneität, der durch diese ganze sozusagen Wirrwarr bezeichnet wird, sondern diese Wirrwarr selbst, ja, ist dieser Ausdruck. So. Und eben dieser Glaube, ja, wurde als naiv denunziert. Und die Leute haben gesagt, das sind alles Allegorien. Ja, okay. Diese Wirrwarr bezeichnet emotionale Ausdruck, aber es ist es nicht. Ja. Und diese Streifen bezeichnen das Erfahrene, aber sie sind es nicht. Ja. Sie sind nur allegorisch im Sinne einer Konvention. Und zwar einer Konvention bestimmter Epoche, bestimmter New Yorker Schule, formuliert von Clement Greenberg. Unter bestimmten Bedingungen sind sie zu dieser Möglichkeit gekommen, diese allegorische Rolle zu erfüllen, aber sie, ja, sozusagen an sich sind sie keine unmittelbaren Symbole dessen, was sie bezeichnen wollen. Das heißt, diese Theorie der Allegorie war auch geschichtlich gesehen, zumindest in zwei Fällen, also in der Zeit der Weimarer Republik und dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der amerikanischen Krise, hat eine große Bedeutung für die Kritik an einem bestimmten unreflektierten Verhältnis zur Zukunft. Okay, und das Letzte, was ich sagen möchte, ist der allgemeine Kontext, ja, den Sie auch in Ihrem Vortrag und in Ihrem Referat beschrieben haben. Das heißt, warum die Allegorie immer siegt, ist auch die Frage. Ja. Warum das Symbol niemals hält, warum die Allegorie immer siegt, ja, letztendlich. Ja. Auch wenn man versucht, die zu bekämpfen. Es ist, was die göttliche Gewalt immer siegt. Das ist der Punkt. Ja. Wenn die göttliche Gewalt begrenzt wäre, ja, mythisch wäre, ja, also nicht definitiv, dann wäre ein Symbol möglich. Aber wir wissen, dass die göttliche Gewalt ist absolut messianisch. Ja. Das heißt, es gibt nichts, was überleben kann. Und das bedeutet, dass es gibt nichts in der Welt, was symbolisch sein könnte. Symbolisch sein könnte im Sinne einer Aufrechterhaltung und Stabilisierung eines lebendigen Verhältnisses zu bezeichnen. Ja? Diese Stabilisierung wird durch die göttliche Gewalt, das heißt, die Macht des Todes, letztendlich Macht des Endes, ja, irgendwann unterbrochen. Und das bedeutet, dass irgendwann wird jedes Symbol zur Allegorie. Ja? Genauso wie alle Sterblichen irgendwann sterben, werden alle Zeichen auch sterben. Ja? Das ist sozusagen Allegorie, das Allegoriewerden bedeutet eine spezifische Form, in der die Zeichen sterben. Wenn die Zeichen sterben, werden sie Allegorie. Ja? So kann man sagen, sie verschwinden nicht. Ja, im Unterschied zu Menschen. Die werden auch zu Mumien, ja, oder zu Grabinschriften. Ja. Es gibt ja ein schöner Text von Derrida, die Grabinschriften, ja, sozusagen letzte Körper. Also. Moderne Mumien. Die sind sozusagen, die werden auch allegorisch gewissermaßen, ja, wenn sie sterben. So wie die Pharaos. Aber soweit sie Zeichen sind, auch die Menschen, ja, sind Monster. Ja. Soweit die Menschen Monster sind, soweit die Menschen sind monströs, Das heißt, sie zeigen etwas, demonstrare. Und insofern Menschen Zeichen sind, werden sie auch durch den Tod zelebriert. Und teilen die allgemeinen Schicksal alle Zeichen. Also der Tod des Zeichens ist Allegorie. Und Allegorie werden des Zeichens ist das, was das Thema von Barock ist. Ja? Für Benjamin Barockdrama im Unterschied zu Tragödie. Tragödie führt zu einer Wiedergeburt. Ja, das ist der Punkt. Zu einer Wiedergeburt und Revitalisierung. Und hier gibt es ja keine Revitalisierung, hier gibt es nur Verlust, Entleerung. Und kann man sagen, dass die moderne Kunst als postmodern gestorben ist. Ja? Man kann im Sinne dieser Theorie, und das ist quasi eine interessante explikative Kraft, ja, in dieser Sinne. Man kann sagen, dass die Theorie der Allegorie ist die Theorie der Post-Histoire generell. Der Existenz nach dem Ende der Geschichte und inklusive Geschichte der modernen Kunst. Die Postmoderne unterscheidet sich von der Moderne nicht insofern, dass keine Kunst mehr gemacht wird. Sie wird gemacht, aber sie wird allegorisch. Ja, sie ist nicht mehr symbolisch, sondern sie ist allegorisch. Das heißt, sie ist konventionell, sie ist institutionell und kulturell gebunden. Wir reagieren auf die Kunst nicht mehr spontan, und zumindest wir glauben nicht mehr, dass wir nicht mehr spontan reagieren, sondern wir reagieren gemäß einer gewissen Konventionalität. Genauso wie wenn wir das Wort Hund hören, wissen wir, dass es um den Hund geht. Genauso wenn wir sozusagen ein Wirrwarr der Zeichen sehen, wissen wir, es ist ein Ausdruck der spontanen Energie des Künstlers. Ja? Es geht darum, ja? Es ist nicht das, aber es geht darum. Ja? Das ist sozusagen eine große Verschiebung von der Moderne und der Postmoderne. Ja?
Aber eine Frage, interessant ist ja, dass diese ganzen Charakteristika des Allegorie-Begriffs, wie ich finde, bei einem skurrilerweise bei Tarkowski zusammenstoßen, ja, und dort irgendwie zum Ausdruck kommen, obwohl er die Abwesenheit des Lebens durch Sakralität ersetzt, würden Sie dazu stimmen? Was natürlich interessant ist, weil er den Allegorie-Begriff eigentlich nicht im institutionalisierten Sinne verwendet, sondern als wirklich als eine Darstellung der Zivilisation nach der Geschichte der leeren Zeichen und so weiter und so fort.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist auch, wie gesagt, die heutige Kunst kann noch nicht so eindeutig beschrieben werden. Ich denke, dass de facto es gibt eine Unsicherheit in Bezug darauf, was der Unterschied zwischen Symbolen und Allegorie. Und wenn man Tarkowski, wie auch viele andere Autoren nimmt, Künstler nimmt, dann ist diese Schwankung spürbar. Und bei Tarkowski ist es so, dass er, würde ich sagen, eher dazu tendiert, die Bilder, die zeigen, dass der Verlust des Lebens als Symbole des ewigen Lebens zu interpretieren, des höheren Lebens. Das heißt, sie werden wieder Symbole, indem sie auf eine andere spirituelle Ebene übertragen werden. Ja? So zum Beispiel der Held, der nostalgisch. Ich mache jetzt so eine Filmcollage und benutze diese Szene gerade. Der Held in Nostalgie, der sozusagen sein Leben verliert und diesen Verlust des Lebens ritualisiert, ja, indem er hin und her mit der Kerze geht, bis er tatsächlich stirbt. Auf der anderen Seite wird unmittelbar danach gezeigt, dass dieser Verlust des Lebens, weil er eintritt in das ewige Leben. Ja, weil er dann plötzlich feststellt, er ist in seiner Heimat zurück, aber dann für alle Ewigkeit, ja, weil er sozusagen gedeckt wird durch der heilige Tempel oder Kirche oder was auch immer. Das ist dann geschützt, ja, geschützt davon. Das ging mir zum Beispiel, also ich habe sie eben auch gekannt, ja, und habe diese Filme gesehen, in der Substanz, und das ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen. Retrospektiv sehe ich das ein bisschen lockerer, aber damals ging es mir mächtig auf die Nerven, ja, ich habe das gehasst. Ja. Weil irgendwie dieser schnelle Übergang oder diese schnelle Rettung der Allegorie durch die nachträgliche spirituelle Symbolisierung, durch die zweite Symbolisierung, schien mir so ein kitschiger und voreiliger künstlerische Lösung zu sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war die ganze Milieu, in dem er da untergebracht war, in Moskau, so eine Angeber-Milieu. Ja. Das spürt man zuerst also mit all diesen Dachas und so, der Spiegel, ja, also tiefer so Angeber wurde. Ja. Und also das irritierte mich total in der Zeit. Jetzt habe ich ein lockeres Verhältnis zu all dem, sicherlich, aber trotzdem. Ja. Schon würde ich sagen, Lars von Trier, ja, der weitgehend in die gleiche Richtung geht. Ja. Und von Tarkowski weitgehend inspiriert ist, und beide sind inspiriert von Bergmann. Ja, das gefällt mir schon besser, es ist ein bisschen cooler. Ja, obwohl er Leidenschaftsausbrüche inszeniert, aber die sind Allegorien der Leidenschaftsausbrüche und der Leidenschaftsausbrüche. Ich war eher sozusagen mit Leuten wie Kavakov und so auf der Seite von Gerhard Richter. Ja, und so. Also ich wollte weniger und weniger und weniger und mehr Entklärung und mehr Entklärung und mehr Entklärung. Ja. In der Zeit, als ich meine ersten Texte geschrieben habe in Moskau, das war immer mehr Müll und mehr sozusagen weniger Leben und mehr Tod und Sinnlosigkeit und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß es nicht, das kann man auch nicht richtig durchhalten. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. Und wird auch interessanterweise tendenziell zur Angeberei. Aber was mir ein bisschen auf den Namen geht, ist generell Angeberei. Das geht ein bisschen auch in die Richtung Angeberei. Wenn man jetzt mit Gerhard Richter zusammen sozusagen ein bisschen plaudert, ja, und so, da ist auch so ein Angeber geworden unter uns gesagt. Ja. Weil auch, ich bin so cool, ja, und ja, so neutral und alles so ein Zeichen. Und es ist nur, sie geht zu verdienen. Ja, also, ja, ich sehe einfach, ja, was es kostet. Das passiert mir gar nicht. Ja, ja, und so. Ja, es wird eine ganze totale Abkühlung. Ja. Diese totale Abkühlung hat etwas Naives hier in sich. Ich denke, dass eher die Unsicherheit darüber, aber diese Grad der Unsicherheit und dieser richtige Zone der Unsicherheit, das hat Kierkegaard schon damals geschrieben, ist das Schwierigste, was man überhaupt finden kann. Ich glaube, die schwierige Zone, in der es sozusagen anregende Dinge stattfinden, ist die, wo die Unterscheidung zwischen Symbol und Allegorie, wenn man diese Sprache das beschreiben will, undeutlich wird, ja, wo man eigentlich nicht so genau weiß. Ja. In diesem Sinne, Pasolini war für mich interessant, also da als religiöser Filmemacher, vor allem diese Ricotta-Filme, ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich war sehr beeindruckt, das war der Typ, ja, der auf dem Kreuz stirbt, weil er schlechte Käse gegessen hat, ja, bevor er aufgehängt wird, weil er, und dann vergisst er von dem Crew, ja, also die Crew ging weg, und ihm wurde schlecht und er stirbt auf dem Kreuz. Ja. Und auf der einen Seite ist es eine sehr komische Szene, weil das ist alles sozusagen Verkettung idiotischer Umstände und so weiter und so fort. Aber dann, wenn er tot allein hängt, ja, verstehen, dass der Pasolini eigentlich meint, das ist der wahre Christus. Ja. Oder sozusagen Wiedergeburt des Christi im Tode oder so etwas in der Richtung. Also man, genauso die lässt das dann auch bei, ja, wenn es schon spirituelle Richtung geht, Life of Brian, ja, das ist so, am Ende ist es auch nicht klar, ja, in welche Richtung das alles geht. Also das gefällt mir ein bisschen besser, weil Tarkovsky ist für mich zu eindeutig und Gerhard Richter ist für mich auch in eine andere Richtung ein bisschen zu eindeutig. Ich glaube, so an Gewalte, Sachen zu sparen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Wenn jemand brennende Fragen hat in Bezug auf Gewalt auf der einen Seite, Regulierung auf der anderen Seite. Okay, bei diesem Wetter. Also doch.
Ich würde fragen, ob es möglich ist, Benjamins Begriff von Allegorie und Symbol auf den Text der reinen Gewalt oder Kritik der Gewalt zu übertragen und zu sagen, dass die Revolution auch als Allegorie funktioniert, und zwar als Allegorie eben dieser göttlichen und zerstörenden Gewalt, die diese ausdrückt und gleichzeitig aber die Trauer auch ausdrückt, dass sie niemals stattfinden kann, weil die göttliche Gewalt eben sozusagen niemals sich als solche manifestieren kann und unentdeckt bleibt und insofern immer schon gescheitert ist und immer als Leiche übrig bleibt.
Ja, das kann man sagen. Ich glaube, das kann man sagen, insofern, dass man, dass er sicherlich die Revolution nur dann akzeptieren kann, dass sie eine scheiternde und gescheiterte ist. Ja, das ist gar keine Frage. Und warum das? Ja, weil ist sie nicht gescheitert, dann ist sie mythisch, dann ist sie instrumentalisiert, wird sie instrumentalisiert, um eine neue Ordnung zu schaffen, die eigentlich auch eine repressive Ordnung ist. Ja? Und ist es so, dann diese entsündende Funktion, und die entsündende Funktion ist nichts anderes als die Trauer wiederum. Ja? Dass die Trauer steht nicht ein. Ja? Es ist sozusagen, man hat eine falsche Illusion, dass man es geschafft hat. Und gerade diese Illusion, dass man geschafft hat, macht das Ganze zunichte. Ja? Wobei eine Revolution, die ein Ausbruch bleibt, die frustriert bleibt, die nicht zu erfüllen führt, in der Tat funktioniert als Allegorie der göttlichen Gewalt, das heißt eine Instanz der Entsinnung, als ein Gestus der Trauer in Bezug auf alle diese Beleidigungen und Probleme und so weiter, die sich akkumuliert haben. Ja? Die entladen sich, ohne dass sie entladen sich und entleeren sich, ja? Ohne dass es zu neuen Machtstiftung, ja? Sie zu neuen Machtstiftung missbraucht werden und in die neue Ordnung kanalisiert werden, ja, und remobilisiert werden im repressiven Sinne. Ich denke, das ist da. Weil er hat immer vermutet, bei Symbol etwas Repressives.
Und analog dazu müsste man sagen, dass die Polizei oder die Rolle der Polizei im Gewalttext das Symbolische wäre, was sozusagen einen allegorischen Charakter verbirgt. Das heißt, sich als nur ausübende Gewalt oder als verwaltende Gewalt zeigt und sozusagen das Setzende verbirgt.
Ja, ja gut, aber ja. Ja, in diesem Falle wäre Polizei ein Symbol. Polizei ist ein Symbol, weil Polizei ist etwas Ähnliches, das Recht symbolisiert, gleichzeitig aber auch setzt. Das ist absolut richtig. Das wäre wie die Frau in Bezug auf die Weiblichkeit. Aber und das ist der Grund, warum Benjamin die Polizei ablehnt. Die Frage ist, warum Derrida, das ist auch eine interessante Frage, warum Derrida, der auf der Seite total mit Benjamin denkt, ja? Er sagt, die Zeichen haben keine Bedeutung, die Zeichen sind immer die Zeichen des Todes, jede lebendige Rede ist eigentlich eine Instanz der Totenschrift. Man kann das, ja, also treibt alles Lebendige raus. Die Dekonstruktion ist eine Dekomposition des, der Leiche sozusagen. Ja. Es geht um die Entleerung, um die Allegorie machen. Also. Warum er trotzdem die Polizei bejaht? Weil er eben diese Angeberei und zu coole Pose fürchtet. Er schreibt immer wieder, dass sozusagen ohne die Hoffnung auf die Parousie, wie er das nennt, also ohne die Hoffnung auf die Erfüllung, vielleicht messianische, vielleicht letztendlich, Erfüllung eines Zeichens durch den Sinn, kann man auch die Entleerung dieser Zeichen heute nicht wirklich schmerzhaft fühlen. Ja, man ist sozusagen, wenn man sagt, die Postmoderne zum Beispiel besteht darin, dass alle Zeichen tot sind, alle Zeichen sind allegorisch und es wird immer so sein. Ja, jetzt sind wir in diesem Zeitalter und es wird immer so dauern. Dann hat man nur den Spaß damit. Ja? Man ist sozusagen völlig entlastet, die Spannung ist weg und man spürt diesen Schmerz, ja, und diese Trauer eigentlich nicht mehr. Ja? Und der Derrida würde sagen, nur im Sinne einer Verheißung des Sinns, nur weil ich immer noch hoffe, dass der Sinn kommt und das, was ich sage, irgendwann Sinn haben wird, nur dann spüre ich schmerzhaft und mit gebührender Schärfe die Tatsache, dass es jetzt nicht der Fall ist. Ja? Es genügt nicht nur, dieser Prozess auf die Vergangenheit zu beziehen. Ja? Nur die Vergangenheit, die Verlust der Vergangenheit betrauen. Ja? Es geht vielmehr um eine Anspannung und Anstrengung, die jetzt stattfindet, in Bezug auf die Möglichkeit der Sprache auch in der Zukunft. Ja? Und in diesem Sinne ist die Polizei auch etwas, was darauf hofft, ja, dass es irgendwann rechtmäßig handelt. Ja. Vielleicht die Polizei tut das nicht jetzt, ja, oder absehbar Zeit. Ja. Aber ohne Hoffnung, dass irgendwann die Polizei rechtmäßig handelt, ja, gäbe es keine Polizei und kein Recht überhaupt. Ja. Und wir hätten auch nicht die Möglichkeit, wir hätten auch nicht das Horizont, würde Derrida sagen, ein Horizont, in dem wir die Polizei von heute kritisieren können. Ja? Weil wie könnte man eine Polizei kritisieren, wenn man sagen kann, dass das Ganze macht überhaupt keinen Sinn und rechtmäßige Handlung ist überhaupt unmöglich. Diese Perspektive, dass vielleicht irgendwann sie rechtmäßig handeln wird, ist die einzige Grundlage, sie jetzt überhaupt in Frage zu stellen.
Berlinis Perspektive bei der Kritik ist ja durchaus auch die, dass in der Erinnerung an die Rechtmäßigkeit im System des monarchischen Staates, die Polizei mal berechtigt war und durchaus ihre Funktion hatte, jetzt aber in der Demokratie sozusagen pervertiert ist. Ja. Also, das ist ja auch, das ist nicht nur ein Hoffen auf einen zukünftigen, es ist eine Hoffen auf einen Wiedergang in diesem Sinn, weil er sagt, in der Monarchie hatte die Polizei in diesem System durchaus ihre Berechtigung.
Ja, eben. Aber das ist ja das, was Derrida eigentlich kritisiert, ja, wo er ihn ungenügend findet. Ja. Und ich vielleicht, aber ich verstehe das Argument. Weil wenn man nur einen Verlust der Vergangenheit fixiert, es genügt nicht, um eine hellsichtige Beziehung zur Gegenwart zu erlangen. Ja. Es genügt nicht, sozusagen die heutige Polizei mit dem Monarchischen zu vergleichen, ja, um die zu kritisieren, weil es gibt dann keine Perspektive. Dann kann man sagen, ja gut, was will ich hier zur Monarchie zurück? Aber es ist nicht möglich. Ja. So habe ich nur die Trauer und das Gefühl der Ausweglosigkeit. Und das ist sozusagen, das kann sehr bequem werden, unter Umständen. Ja. Also sozusagen die Sache ein bisschen unbequemer zu machen und verschärfen, muss man rechnen mit der Möglichkeit der Sinnerfüllung, ja? Mit einer Chance, dass die Polizei irgendwann auch wieder sozusagen Rechtmäßigkeit erlangt, ja? Und aus dieser Provision herauskommt. Und dann habe ich ja auch ein angespanntes Verhältnis zur Polizei jetzt, ja? Und kann sie sinnvoll fragen, warum kann es hier so nicht so? Wenn es nicht der Fall ist, dann kann diese Polizei einfach sagen, na gut, wir sind halt nicht mehr in der Monarchie. Also was für eine Schande. Aber es genügt nicht. Ja. Man muss auch. Okay, gut, ja, egal.